Vali und Priska, wo seid ihr nochmal? Jetzt haben sie sich schon hingesetzt. Genau, mein Gebet für euch ist vor allem, dass Gott euren verborgenen Ort mit sich selber stärkt, weil der sehr schnell verloren gehen kann, je mehr man ins Sichtbare rückt mit dem, was eigentlich ganz persönlich ist, so mit sich und Gott. Und bewahrt das wie den größten Schatz, den ihr habt, den verborgenen Ort, den keiner sieht, den ihr mit Gott habt, okay? Wenn wir das Neue Testament lesen oder die Bibel lesen, dann stoßen wir immer wieder auf Stellen, in denen steht, dass hier ein Geheimnis offenbart wird. Dass ein Geheimnis Gottes offenbart wird. Unheimlich spannende Stellen, finde ich. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will dir ein Geheimnis anvertrauen, dann ich so, oh, das wird man ganz hippelig. Ja? Und das sind Stellen, da sagt Gott, ich will dir ein Geheimnis offenbaren. Oder Paulus schreibt, ein Geheimnis, das seit ewigen Zeiten verborgen war, ist jetzt enthüllt oder wird jetzt enthüllt. Und es gibt mehrere solcher Geheimnisse in der Bibel. Und einfach als Anregung für dich, wenn du heimgehst und deine Bibel studieren möchtest, nimm dir die Konkordanz und schlag mal alle Stellen nach, die davon sprechen, dass Gott ein Geheimnis enthüllt. Und lass dich da mal mit reinnehmen, ja, was diese Geheimnisse des Herzens Gottes sind. Geheimnisse Gottes sind Dinge, die schon immer da waren, schon immer im Herzen Gottes verborgen waren und die an einem bestimmten Punkt, entweder durch Jesus oder durch Paulus oder einfach durch den Verlauf, wie die Bibel uns offenbart wird, die da offenbart werden. Und heute Morgen möchte ich mit euch ein Geheimnis anschauen, ein ganz bestimmtes, von dem Paulus selber schreibt, das Geheimnis ist sehr tief, oder von dem er sagt, das Geheimnis ist sehr, sehr groß. Und dieses Geheimnis finden wir in Epheser 5. Wer das mit mir aufschlagen mag, ab dem Vers 25. Und der Kontext dieser Bibelstelle ist eigentlich der Umgang von Mann und Frau miteinander in der Ehe. Also gut zuhören, ihr Männer. Ihr Frauen auch. Aber es spricht die Männer an. Ich lasse ein paar Verse zwischendrin weg. Das sage ich dann auch, die seht ihr dann auch nicht vorne, weil es einfach nur um dieses Geheimnis jetzt in erster Linie geht. Epheser 5, Abvers 25, und ihr Männer liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Und dann weiter mit Vers 31. Deshalb, so heißt es in der Schrift, das ist was Gott zu Adam und Eva sagt, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Da haben wir es. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Uns wird hier von Paulus ein Geheimnis enthüllt und es geht um das Geheimnis, dass Gott der Vater seit Ewigkeiten in seinem Herzen den Plan gefasst hat, für seinen Sohn Jesus Christus eine Braut zu bereiten, die seiner würdig sein würde, die heilig sein würde, die zu ihm passen würde, die tadellos sein würde, die er mit ihm in Ewigkeit vereinen könnte und die mit ihm herrschen würde. In dieser Stelle wird uns offenbart, dass Gott seit Ewigkeiten in sich dieses Geheimnis verborgen hat. Und ich möchte kurz beten, Jesus, und ich möchte dafür beten, dass wir lernen, deine Geheimnisse ganz arg zu schätzen und zu achten, weil es Dinge sind, die dir sehr wertvoll sind, Dinge sind, die du nicht einfach so herausposaunt hast von Anbeginn der Zeit, sondern die ein Gewicht in deinem Herzen haben. Und wir wollen lernen, gute Verwalter deiner Geheimnisse zu sein. Und wir wollen lernen, auch ein guter Verwalter dieses Geheimnis zu sein. Es ist immer interessant, wenn das Neue Testament auf das Alte Testament verweist, und es lohnt sich eigentlich immer, diesen Verweisen mal nachzugehen, und zu schauen, wie die Bibel eigentlich die Bibel selber auslegt. Und hier in dieser Epheserstelle, in der Paulus das Geheimnis enthüllt, dass die Gemeinde, also die Zeit- und Personen- und raumübergreifende Gruppe von Menschen, die Jesus nachfolgt, dass die die Braut für Jesus oder die Braut von Jesus ist, die verweist auf etwas, was Gott ganz am Anfang der Bibel auf den ersten Seiten zu den allerersten Menschen gesagt hat, zu Adam und Eva. Das Geheimnis findet sich also schon im Garten Eden, noch nicht vollständig enthüllt, aber bereits vollständig da. Und da wollen wir mal zusammen hingehen. Es läuft folgendermaßen ab: Gott schafft Himmel und Erde, er schafft das Wasser, er schafft die Sterne und das Licht und er schafft Tiere und er schafft den ersten Menschen Adam. Und dann sieht Gott, dass Adam alleine ist und dass es nicht gut ist. Und er sagt, du brauchst einen Gefährten, du brauchst jemanden, der zu dir passt. Und nachdem klar ist, dass kein Tier dieser passende Gefährte für Adam ist, lässt Gott den Menschen Adam in einen tiefen Schlaf fallen und entnimmt ihm aus der Seite eine Rippe und macht Eva, die Männin, die Frau, die zu ihm passen sollte. Wir lesen es im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 21. Können wir gerade zusammenlesen. Da versetzte Gott, der Herr, den Menschen in einen tiefen Schlaf, nahm eine seiner Rippen heraus und füllte die Stelle mit Fleisch. Aus der Rippe machte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da freute er sich und rief: Endlich, sie ist's. Eine wie ich. Sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, das ist das, was Paulus später auch zitiert, und sich mit seiner Frau verbinden, und die beiden werden ein Leib sein. Und die beiden waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Und Paulus schreibt über diese Stelle, die er hier zitiert: Hinter diesen Worten steckt ein tiefes Geheimnis. Ich bin mir sicher, dass hier von Christus und seiner Gemeinde die Rede ist. Das ist, wie die Bibel auslegt. Ich bin mir sicher, dass hinter diesen Worten über Adam und Eva, oder die Gott zu Adam und Eva sagt, ein tiefes Geheimnis steht. Und lass uns nochmal genau hinschauen, denn es stimmt. Paulus ist sich sicher, dass hinter diesen Worten das Geheimnis steckt, das Gott von ewig und Ewigkeit in seinem Herz hat, nämlich seinem Sohn Jesus Christus eine Braut zu schenken. Schaut euch das an, was passiert. Adam fällt in einen tiefen Schlaf. Jesus stirbt am Kreuz. Gott öffnet Adam die Seite, um ihm eine Rippe zu entnehmen. Und ihr wisst alle, als Jesus am Kreuz starb, wollte man ihm erst die Füße brechen. Und dann hat man gesagt, nein, mit einem Speer hat man ihm in die Seite gestochen. Und es floss Blut und es floss Wasser heraus. Und Gott schafft Eva aus dieser Rippe von Adam. Und das Kreuz ist die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Das ist die Geburtsstunde, das ist der Ort, wo alles anfing mit der Gemeinde. Und dann führt Gott Eva zu Adam, und Adam ist voller Freude, und ich liebe es, was er hier sagt. Sie ist eine wie ich, sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen. Und wenn wir verstehen, von welchem tiefen Geheimnis hier eigentlich die Rede ist, dann bekommen diese Worte eine Tiefe, die wir offenbart bekommen müssen in unserem eigenen Herzen. Denn das ist das, was Jesus über die Gemeinde sagt, wenn er sie sieht. Sie ist eine wie ich, sie passt zu mir, sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen. Das ist eine eigene Predigtreihe wert, right there. Weil Jesus hier sagt, meine Gemeinde passt zu mir, von mir ist sie genommen. Das sind die Leute, die nicht mehr selbst leben, sondern ich lebe in ihnen. Die Gruppe von Menschen, in denen ich alles in allen erfülle. Die Gruppe von Menschen, die mit mir gemeinsam gestorben sind, mit mir auferstanden sind, in denen ich lebe. Sie ist eine wie ich, sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen. Und schließlich wird bei Adam und Eva dann dieses Prinzip beschrieben, dass ein Mann Vater und Mutter verlässt, sich mit seiner Frau zusammentut und die beiden ein Fleisch werden, ein Leib werden. Sie werden eine unzertrennliche Einheit. Und Paulus schreibt an anderer Stelle, wenn ein Mann und eine Frau sich aneinander hängen, eins werden, dann werden die ein Fleisch. Und wenn wir uns an Christus hängen, dann werden wir mit ihm ein Geist. Wir werden eine unzertrennliche Einheit mit Jesus, die für die Ewigkeit gedacht ist. Und an anderer Stelle, jetzt nicht in dieser Mosestelle, aber in der anderen Beschreibung der Schöpfungsgeschichte, da sagt Gott noch zu Adam und Eva, seid fruchtbar und vermehrt euch und herrscht über die Schöpfung, herrscht über die Dinge, die geschaffen wurden. Und auch das sind die Dinge, die uns als Gemeinde betreffen. Jesus sagt, wenn ihr nur nah an mir bleibt, dann werdet ihr viel Frucht bringen, dann wird viel Gutes aus eurem Leben vorkommen. Dann werden diese, haben wir vorhin gehört, diese Ströme des lebendigen Wassers aus eurem Leib fließen. Und Adam und Eva sollen sich vermehren und die Gemeinde soll sich vermehren, sie sollen sich ausbreiten. Und Adam und Eva sollen herrschen über die Schöpfung und die Gemeinde ist dazu gemacht und dazu fähig in Jesus, mit Jesus zu herrschen in Ewigkeit. Und es fängt hier auf der Erde schon an. Die Bibel sagt, wir werden sogar Engel richten. Das ist die Gemeinde. Und ich liebe das, weil Gott bereits auf den ersten Seiten seines Buches offenbart, was er für einen Plan in seinem Herzen trägt. Und er war nicht lange wahrscheinlich nicht verständlich. Auch ich habe es lange nicht gesehen da drin. Aber Gott offenbart schon auf den ersten Seiten seines Buches, dass er diesen ewigen Plan in sich hat, seinem Sohn eine Braut zu geben, die er sehen würde und wo er sagen würde, sie ist es. Sie ist von mir genommen, sie passt zu mir, sie gehört zu mir. Mit ihr werde ich in Ewigkeit eins sein und herrschen. Sie ist herrlich, sie ist schön, sie ist genau der Partner, den ich haben möchte. Und die meisten von uns wissen, dass Gott sein Buch auch genau damit endet, hier die Bibel, und dass in der Offenbarung dieses Hochzeitsfest beschrieben wird, wo die Braut dem Bräutigam endgültig auch zugeführt wird. Und diese Hochzeit passiert, die von Anfang an das Geheimnis in Gottes Herzen war, verborgen war und dann offenbart wird und passiert. Ich liebe dieses Buch. Und das ist Teil 1, ja? Gott enthüllt ein Geheimnis seines Herzens auf verschiedenen Wegen durch dieses Buch hinweg durch. Ja? Wenn wir mal die Brille aufziehen und uns das Buch durchlesen vor dem oder mit dem Hintergedanken, es geht um die Braut, dann finden wir es überall. Wir finden Propheten, die einen Propheten, der eine Prostituierte heiraten soll, um Gottes Herz zu symbolisieren. Ja? Wir finden andere Charaktere, die das widerspiegeln. Wir finden das Hohelied der Liebe. Direkt bei dem Psalmen steht es, was so viel davon preisgibt, was Gottes Herz dahinter ist. Wir finden es sehr häufig. Aber es ist nicht alles, dass Gott hier ein Geheimnis seines Herzens offenbart, sondern Teil 2 ist mir wichtig, auch heute Morgen. Und es ist, dass Jesus dieses Geheimnis lebt. Es ist nicht einfach nur irgendwas, was Gott als Plan in seinem Herzen trägt, sondern es ist eine fortschreitende Realität, in der du und ich leben, weil Jesus dieses Geheimnis lebt. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir ein bisschen den historischen Kontext verstehen, in den Jesus dieses Geheimnis enthüllt oder in den dieses Geheimnis auch gesprochen wird und in dem Jesus dieses Geheimnis zum Teil gelebt hat. Deswegen möchte ich mit euch so ein bisschen in die Historie, in die Tradition der jüdischen Hochzeit hineingucken. Okay? Und nach alttestamentlicher Sitte war es so, dass der Vater des Bräutigams die Braut ausgesucht hat. In aller Regel in Übereinstimmung mit dem Bräutigam, aber der Vater hat die Braut ausgesucht und der Mann, der Bräutigam, hat dann die Braut erworben, indem er einen Brautpreis, so nannte sich der damals, gezahlt hat. Und dieser Brautpreis war gefordert vom Gesetz. Das war eine Forderung des Gesetzes, hat aber natürlich auch die Wertschätzung und die Liebe zu der Braut ausgedrückt. Und mit der Zahlung dieses Brautpreises gehörte die Braut dem Bräutigam. Und der Bräutigam wurde ihr Herr. Die Verlobung damals, um die es hier geht, war schon ein rechtsverbindlicher Akt. Nicht erst die Ehe, sondern schon die Verlobung war sehr rechtsverbindlich. Die Braut musste dazu dann auch noch Ja sagen. Das ist nicht schlecht. Musste ihr Ja-Wort geben und diesem Liebeswerben praktisch zustimmen. Und dann haben die beiden den Kelch der Anerkennung getrunken. Und zwar haben sie aus demselben Kelch Wein getrunken, um diesen Bund zu besiegeln. Die Braut bekam dann Liebesgeschenke vom Bräutigam, die freiwillig gebracht wurden. Der Brautpreis war vom Gesetz gefordert. Die Liebesgeschenke waren sozusagen Sahnehäubchen obendrauf. Einfach Liebesgeschenke, die der Bräutigam der Braut machen wollte und gemacht hat. Und schließlich wurde dem Brautvater dann ein Ehevertrag vorgelegt, der sowohl die Höhe des Brautpreises geregelt hat, als auch die Rechte der Braut und die Pflichten des Bräutigams, wozu er sich selber verpflichtet hat. Zum Beispiel für seine Braut zu sorgen, zum Beispiel sie zu schützen und so weiter. Und ihr alle seid relativ fit in diesem Buch. Und ich glaube, es ist euch kein Geheimnis, was jetzt auf der anderen Seite stehen wird von dieser Folie. Das ist die Art und Weise, wie Jesus dieses Geheimnis lebt. Wir alle sind von der Liebe in Person, im Gott, im Vater, vor Grundlegung der Welt, vor Erschaffung der Welt und der Zeit auserwählt, in Liebe diese Braut zu sein für seinen Sohn Jesus Christus. Und in der Bibel finden wir diese Aussage sehr häufig. Und auch Jesus sagt, ich habe euch erwählt. Es ist eine übereinstimmende Sache. Und Gott sagt es, damit wir einfach wissen, wir sind sicher in ihm. Er hat es angefangen, er hat es ausgesucht. Er hat die Braut ausgesucht. Und Jesus hat schließlich den Brautpreis gezahlt, den das Gesetz gefordert hat. Und der war sehr hoch. Petrus schreibt, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Werten wie Gold oder Silber erkauft worden seid, sondern mit dem unvergänglichen, kostbaren Blut von Jesus Christus, der sich für uns hat schlachten lassen. Das ist der Brautpreis, den Jesus gezahlt hat, um diese Braut zu bekommen. Adam fiel in den tiefen Schlaf, Jesus war tot. Jesus hat sich komplett ausgeschüttet, um diese Braut zu bekommen. Weil es notwendig war, weil das der Preis war, der notwendig war, der gezahlt werden musste. Und schließlich kommt das Ja-Wort der Braut, deine persönliche Antwort darauf, die du hoffentlich schon gegeben hast, auf dieses Liebesverben Gottes, der gesagt hat, ich möchte dich zu meiner Braut nehmen. Und die Braut muss sagen, ja, ich will, auch ich möchte. Und dann wurde diese Verlobung damals mit diesem Kelch der Anerkennung besiegelt. Ihr alle kennt das Abendmahl, das Symbol für diesen neuen Bund, in den Jesus mit uns treten möchte. Wo wir symbolisch sein Blut trinken, sein Leib essen, einfach sagen, ich nehme das für mich an, ich glaube, dass das für mich passiert ist. Und dieser neue Bund einfach entsteht. Jesus macht uns Liebesgeschenke, sogenannte Gnadengeschenke, die niemand von ihm gefordert hat, die er einfach aus freier Liebe, aus freier Gnade gibt. Eines dieser Geschenke ist zum Beispiel das ewige Leben in seiner Gegenwart. Ein ganz großes ist der Heilige Geist, den er uns frei geschenkt hat, einfach nur aus Glauben und Gnade, der in uns lebt. Ein anderes sind die ganzen Gnadengaben, mit denen er uns ausgestattet hat. Die Geistesgaben, die Gaben des Geistes und so viel mehr. Und schließlich legt er uns den Ehevertrag vor und ich hoffe, dass ihr diesen Ehevertrag regelmäßig in eurer Hand haltet und lest und versteht und in euch neu aufnehmt, was er euch darin versprochen hat, in diesem Bund, in den er mit euch getreten ist. Welche Rechte er seiner Braut darin zuspricht. Du hast Rechte im Reich Gottes. Nicht was von Gott einzufordern, ja, aber du hast Rechte, die er dir einfach gibt. Und welche Verheißungen er dir macht, ja, der Ehevertrag. Und dann wird es spannend, denn dann passierte damals in der jüdischen Tradition etwas, was uns jetzt vielleicht ein bisschen fremd erscheint. Damit war die Verlobung abgeschlossen und dann hat der Bräutigam die Braut nochmal zurückgelassen und hat im Haus seines Vaters ein sogenanntes Brautgemach vorbereitet. Und diese Zeit von nochmal vorübergehender räumlicher Trennung, die konnte bis zu 12 Monate dauern. Und diese Zeit nutzte die Braut auf der anderen Seite für etwas, was man Mikwa nennt. Und es war so eine rituelle Reinigung, die bereitete sich auf das Leben in der neuen Familie vor. Genau, und hat einfach gewartet. War, denke ich, sehnsüchtig, war voller Vorfreude. war sehr, wir haben so viele, die bald heiraten, hier Priska, Stefan. Ich denke, da ist sehr viel Vorfreude. Bei uns war das so, da war Vorfreude, da war ein Fokus. Wenn ich in den Wochen vor meiner Hochzeit einem anderen Mann hinterher geguckt hätte, dann hätte ich mich gefragt, ob ich gerade das Richtige tue. Also nicht mit dem Hinterhergucken, sondern mit dem Heiraten. Da ist ein Single Focus, da ist ein ganz eingeschränkter Fokus, den diese Braut damals in diesen maximal 12 Monaten erlebt hat. Im Warten darauf, dass ihr Bräutigam zurückkommt, der gerade dieses Brautgemach vorbereitet. Und wann dieser Zeitpunkt war, das entschied wiederum nicht der Bräutigam, sondern der Vater des Bräutigams. Und wenn es dann soweit war und der Vater gesagt hat, okay, es geht los, dann zog dieser Bräutigam los in das Dorf, wo die Braut lebte. Und er kam dort an mit einem ganz feierlichen Zug, mit diesem Hochzeitszug und irgendwelche Hörner, die geblasen haben. Und oft war das sogar mitten in der Nacht. Und die Braut schreckte wahrscheinlich auf und dachte, es ist soweit. Und sie war bereit. Und dann nahm der Bräutigam die Braut zu sich. Sie verbrachten 7 Tage in diesem Brautgemach und dann kam die Hochzeit. Das große Hochzeitsfest, wo die beiden dann für immer zu dieser Einheit zusammengeschlossen wurden und miteinander waren. Und das finde ich spannend, weil das ist die Zeit, ihr Lieben, in der wir als Gemeinde heute leben. Das ist die Zeit, wo Jesus, der Bräutigam, für eine Zeit von uns genommen ist. Aber Erinnerung daran, wir haben seine Liebesgeschenke, wir haben seinen Heiligen Geist, er lebt in uns, er ist uns nicht fern. Aber er ist an sich räumlich in der Form von uns genommen und er macht was? Er bereitet dieses Brautgemach, dieses Brautzimmer vor. Johannes 14, Jesus sagt es zu seinen Jüngern, Vers 2 und 3, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Die Jünger damals, die haben sofort verstanden, von was Jesus eigentlich spricht. Ja? Wenn wir den jüdischen Kontext nicht kennen, dann verstehen wir das auf einer bestimmten Ebene, aber nicht auf der Ebene, auf die das die Jünger getroffen haben muss. Das ist die Zeit, in der wir leben. Unser Bräutigam ist gerade dabei, dieses Brautgemach vorzubereiten. Der Vater bereitet die Hochzeitsfeier vor mit seiner Braut, mit der Gemeinde. Und was machen wir, die Braut? Wir sollten Mikwa machen. Mikwa, sie bereitet sich vor auf das Leben in der neuen Familie. Sie richtet sich aus auf die anstehende Hochzeit. Sie hält ihre erste Liebe am Brennen. Sie hat einen einzigen Fokus auf ihren Bräutigam. Sie liebt Gott mit ihrem ganzen Herzen, ihrer ganzen Seele und ihrer ganzen Kraft. Paulus hat ganz viel von Gottes Herz geschmeckt und er bringt da was zum Ausdruck in 2. Korinther 11, Vers 2. Und er schreibt, ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Das ist ein Eifer, den er selber in Gott geschmeckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit dem einen Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt und mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Paulus spricht hier davon, dass er von der Eifersucht Gottes geschmeckt hat, seinem Sohn Jesus Christus eine reine, unberührte Braut zuzuführen, die diese Zeit der vorübergehenden Trennung für Mikwa genutzt hat, die ihm treu geblieben ist. Schließlich kommt der Augenblick und auch im Fall der Gemeinde ist es so, du kannst ruhig weiterklicken, dass man die rechte Seite sieht. Daheim sah das noch schön aus. Dass nur der Vater weiß, wann die Stunde ist. Die Bibel sagt, nicht mal der Sohn, nicht mal Jesus weiß, wann der Zeitpunkt ist, dass er wiederkommt. Jesus kommt wieder. Vielleicht nicht in unserer Lebzeit, aber vielleicht auch doch. Er kommt wieder. Und nur der Vater weiß den Zeitpunkt und bestimmt ihn. Und wenn Jesus wiederkommt, die Bibel sagt, es ist wie ein Dieb in der Nacht. Aber trotzdem wird es jeder mitbekommen. Und er wird seine Braut, die weltweite, zeitübergreifend, räumlich übergreifende Gemeinde zu sich nehmen und mit ihr dieses Hochzeitsmahl feiern, von dem wir in der Offenbarung lesen. Das Hochzeitsmahl des Lammes. Und die Braut und der Bräutigam werden in Ewigkeit eins sein und miteinander herrschen. Das ist die Story. Und Hollywood kann es eigentlich nicht besser. Jesus lebt das Geheimnis. Für die Juden damals war es viel offensichtlicher in vielen Dingen, die Jesus sagt, in welchem Kontext Jesus oder Gott die ganze Geschichte mit der Menschheit, mit der Gemeinde, mit dir und mir eigentlich reingießt. Uns wird es klarer, wenn wir den historischen Kontext etwas können. Aber auch wir können nicht übersehen, dass hier etwas passiert, was Gott seit Ewigkeiten als Plan in seinem Herzen verschlossen hat, schon im Garten Eden angedeutet hat. Es ist wie wenn er so kurz mal so einen Vorhang aufreißt und sagt, das habe ich vor, ihr versteht es nur noch nicht. Aber ich werde es euch offenbaren, mein Sohn wird kommen und wird dieses Geheimnis ausleben. Und Personen wie Paulus werde ich die Augen öffnen und sie werden von Adam und Eva lesen und werden sehen, das ist das Geheimnis. Das ist das, was Gott schon immer vorhatte. Seinem Sohn eine Frau zu geben, wo er sagt, das ist sie, sie ist wie ich. Sie hat meine Gerechtigkeit. Sie ist so heilig wie ich, weil ich für sie bezahlt habe. Sie ist Fleisch von meinem Fleisch und Bones of my bones, ist das auf Deutsch. Ja. Jesus lebt das Geheimnis, das schon immer ein Plan im Herzen Gottes war. Und Teil 3, zu dem ich gar nicht so viel sagen möchte, ist, die Gemeinde erlebt das Geheimnis. Und das ist eher eine Frage. Ich möchte dazu nicht so viel sagen, weil es an sich daran liegt, ob das Ganze für dich eine Theorie bleibt oder eine Theologie oder wie auch immer man es nennen mag, oder ob es eine persönliche Offenbarung für dich wird, die in deinem Herzen passiert, was Gott hier offenbart von seinem Herzen. Wisst ihr, in Gottes Herzen gibt es, ich habe nichts gegen Theologie, aber in Gottes Herzen gibt es keine Theologie in dem Sinn, es, seinem Herzen ist Leben. Und das, was wir da finden, das kann man vielleicht auch in Theologie irgendwie mal gießen. Aber es muss geschmeckt werden. Und gerade dieses Thema wäre irgendwie sehr widersprüchlich, wenn Gott seine Geschichte mit der Menschheit in eine riesen Love Story gießt und wir es dann mit unserem Verstand verstehen und analysieren sollen und so weiter. Das ist was, das muss uns im Herzen offenbart werden. Und das muss mit dir, zwischen dir persönlich und Jesus passieren. Und deswegen möchte ich eine Einladung aussprechen. Ihr alle habt wahrscheinlich schon von GBF gehört. GBF steht für Global Bridegroom Fast. Und es sind 3 Tage Fasten, die wir seit 3 Jahren, glaube ich, jeden Monat machen. Global Bridegroom Fast heißt das weltweite Bräutigamsfasten. Das ist eine weltweite Bewegung, die sich auf den Vers stützt, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, warum sollt ihr fasten, wenn ich der Bräutigam noch bei euch bin? Es kommt eine Zeit, da bin ich von euch weggenommen und dann werdet ihr fasten. Und es ist sind 3 Tage im Monat, immer der erste Montag, Dienstag und Mittwoch, der zusammenhängende Monat fängt jetzt morgen praktisch wieder an, die wir einfach nutzen wollen, um zu Jesus zu sagen, Jesus, ich bin hungrig und ich muss dieses Geheimnis tiefer verstehen, dass du mich liebst. Da geht es nicht darum, für was Bestimmtes zu fasten und was zu erarbeiten oder was durchzuboxen. Die Zeiten gibt es auch, wo wir für sowas fasten. Aber das ist einfach nur ein Fasten, wie damals die Volksmenge, ihr kennt die Geschichte, die 3 Tage ohne Essen bei Jesus ausgeharrt hat, kurz vor dem Wunder, als er das Brot vermehrt hat. Es steht, Jesus war innerlich bewegt, weil die Menschen 3 Tage ohne Essen bei ihm ausgeharrt haben. Das ist Fasten, wie wir Global Bridegroom Fast verstehen. Wir fasten, weil wir hungrig sind. Und da geht es einfach darum, sich der Liebe Gottes auszusetzen und zu sagen, zeig's mir neu, zeig's mir immer wieder. Ich möchte die Zeit so leben, wie du sie dir gedacht hast. Diese Trennungszeit, diese Mikwa. Einladung, dich da anzuschließen. Faste, was immer Gott dir aufs Herz gibt. Und gib dich einfach rein in dieses Geheimnis. Es ist was dir persönlich offenbart werden muss. Und Mittwochabend, 20 Uhr in den Räumen des CVJM. Abschließender Lobpreisabend. Sei dazu eingeladen. Aber dazu noch eine Sache, die ich gestern unter sehr viel Tränen geschrieben habe. Gott gießt in die Geschichte der Menschheit und die Geschichte der Gemeinde in den Kontext einer ganz großen Love Story. Der sagt, schon immer will ich meinem Sohn eine Braut bereiten, die seiner würdig ist und die heilig ist. Und das ist die Gemeinde, über die wir in dieser Predigtreihe und auch heute reden und über die wir nachdenken. Die Gemeinde, wenn Gott auf sie schaut, ist herrlich. Sie ist herrlich, herrlich, herrlich. Sie ist nichts anderes als herrlich. Sie ist von ihm entnommen. Sie ist ihm würdig, sie ist passend für ihn. Sie ist eine würdige Braut für ihn. Er bereut diese Entscheidung nicht, sondern er freut sich auf diese Hochzeit. Und es ist die Gruppe von Menschen, für die er sich entschieden hat, mit ihr auf ewig eins zu sein und zu herrschen. Es ist die Gruppe von Menschen, für die er sich ausgegossen hat und den ganzen Brautpreis bezahlt hat. Es ist die Gruppe von Menschen, die er nie loslassen wird, die er liebt, wie die Liebe in Person nur lieben kann. Es ist die Gruppe von Menschen, für die er gerade ein Brautgemach vorbereitet, eine Riesenfeier vorbereitet. Es ist die Gruppe von Menschen, wo selbst der Bräutigam nicht warten kann, zurückzukommen und sie zu sich zu holen. Und wenn es eine Sache gibt, die wichtig ist zu lernen, dann ist es zu denken, wie Gott denkt. Und Dinge zu sehen, wie Gott sie sieht. Dinge für möglich zu halten, die Gott für möglich hält. Dinge für richtig zu halten, die Gott für richtig hält. Und wir haben manchmal eine Riesenarroganz, die Dinge eher so zu sehen, wie wir sie sehen, weil wir sie so vor Augen haben. Und manchmal wirkt es sogar noch demütig, aber wir müssen lernen zu sehen, wie Gott die Dinge sieht. Und die Frage ist, wie siehst du die Gemeinde heute Morgen? Nicht nur Haus des Herrn, sondern einfach die weltweite Gemeinschaft derer, die an Jesus glauben. Lass uns diese Braut sein, die Jesus sich gedacht hat und die erste Liebe zu ihrem Bräutigam bewahrt. Es gibt in der Offenbarung einen Sendschreiben oder einen Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und das ist dieselbe Gemeinde, der Paulus hier in diesem Brief das Geheimnis der Braut offenbart. Und in diesem Sendschreiben in der Offenbarung an Ephesus wird Ephesus zum Teil gelobt. Und ganz flapsig ausgedrückt wird Ephesus dafür gelobt, dass sie die Regeln kannten. Sie wussten, was richtig ist, was falsch ist, und sie haben auch Böses nicht geduldet und sie haben ausgeharrt und so weiter. Und dann sagt Jesus in diesem Sendschreiben: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich habe gegen dich, dass du mich nicht mehr so liebst wie am Anfang. Du kennst die Regeln, ist alles super. Du weißt, was richtig, du weißt, was falsch ist, du duldest Böses nicht. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Oder vielleicht mit anderen Worten, ich habe gegen dich, dass du die Offenbarung des Geheimnisses der Braut weggegeben hast. Alles, was du noch hast, sind Regeln, mit denen und nach denen du auch gar nicht so schlecht lebst. Aber mein Plan, sagt Gott, und meine Sehnsucht ist eine Braut, deren Kennzeichen die erste Liebe ist und die das Gesetz in einem einzigen Gebot erfüllt, nämlich im ersten, indem du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, aller Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Sehnsucht im Herzen Gottes, die er auf der ersten Seite offenbart hat und die wir auf der letzten Seite dieses Buches sehen, dass sie auch Realität sein wird. Aber zwischendrin gibt es Stellen, wo Gott zu seiner Gemeinde sagt: Komm zurück zur ersten Liebe. Erfüll deine Berufung in einem einzigen Gebot, und das ist, mich zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aller Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und darum geht's. Darum geht's. Jesus gießt seine Geschichte mit uns in eine große Liebesgeschichte. Und die Frage ist, ob wir uns dieser Liebesgeschichte anschließen oder ob wir sagen, die Regeln reichen irgendwie auch. Und vielleicht stellst du dir die Frage, wie du dahin zurückkommen kannst oder Vielleicht stellst du dir sogar die Frage, was ist die erste Liebe überhaupt? Wie habe ich ihn denn in der ersten Zeit geliebt? Gab es die überhaupt? Bin schon immer irgendwie dabei, christlich aufgewachsen, sonst wie. Jesus gibt in dem Schreiben an Ephesus in der Offenbarung einen Rat. Das ist Offenbarung 2, Vers 5. Und er schreibt, denke daran, wovon du gefallen bist, tue Buße und tue die ersten Werke. Das ist der Rat, den Jesus gibt. Rat 1, denke daran, wovon du gefallen bist. Mit anderen Worten, führe dir neu vor Augen, was diese Love Story eigentlich ist. Du liebst, weil er dich zuerst geliebt hat. Die Liebe in dir entsteht dann, wenn du seine Liebe verstehst und greifst und sie in dein Herz fällt. Nimm dir Zeit dafür, einfach zu verstehen, dass er dich liebt. Dieses Geheimnis mehr entfaltet zu bekommen. Zweites, tue Buße, bekenne, wo du die erste Liebe verlassen hast. Sag's ihm einfach. Sag ihm einfach, Jesus, irgendwie along the road habe ich das verloren, was mal in mir gebrannt hat. Und es tut mir leid und das ist falsch, weil du verdienst die erste Liebe. Und tue die ersten Werke. Was hat deine erste Liebe zu ihm gekennzeichnet? Das ist bei jedem anders. Ich selber kann nur von mir sprechen. Ich erinnere mich an Zeiten, da war ich stundenlang im Wald und ich hatte meine Plätze. Einer war ein abgesägter Baumstumpf, auf dem ich gerne saß. Und da saß ich nicht, wusste, sobald ich dort bin, Jesus ist schon dort und er wartet auf mich. Und er hat mir so viel gezeigt an diesem Ort. Und ich habe geweint, als sie diesen Baumstamm entfernt haben. So als hätte man mir die Hälfte meines Lebens entrissen. Ja. Ich erinnere mich an Zeiten, da bin ich viel im Wald gewesen. Da hatte ich Lobpreismusik im Ohr. Und wer mich kennt, der weiß, eine der Sachen, die ich wirklich nicht kann, ist tanzen. Und ich wusste, der nächste Jogger kann gleich um die Ecke kommen. Und ich dachte, sei es drum, dann tun sie mich verhaften oder einsperren, und weil sie denken, ich bin völlig crazy. Und ich habe auf diesen Waldwegen getanzt, so unvermögend wie ich bin, weil ich die Liebe, die ich gefühlt habe, nicht in mir halten konnte. Die Liebe, die Gott ist und die er in einem auslöst. Das waren meine Zeiten der ersten Liebe. Es gab Nächte, da bin ich nachts um 4 wach geworden und ich habe gesagt, Jesus, wenn ich dir jetzt nicht näher komme. Und ich bin aufgestanden, ich bin durch die Straßen auf der Rheinau, habe ich da gewohnt, bin in den Straßen auf der Rheinau nachts um 4 rumgelaufen und habe gesagt, Jesus, ich brauche mehr von dir, wie die Frau im Hohenlied der Liebe, die Sehnsucht nach ihrem Bräutigam hat und nachts aufsteht und durch die Straßen streift und die Frauen fragt und sagt, habt ihr meinen Geliebten gesehen? Es gibt keinen, der schöner ist als er. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wenn du erste Liebe in deinem Herzen hast. Das ist das, wonach Jesus sich sehnt. Er gießt diese Geschichte mit dir und mit der Gemeinde in eine Liebesgeschichte. Und er sehnt sich danach, dass du in diese Liebesgeschichte eintrittst. Und das gilt nicht nur an Frauen oder an besonders sentimentale Männer. Das gilt für uns alle und das sieht bei allen vielleicht dann auch nochmal anders aus. Und das Ermutigende ist, dass Johannes in der Offenbarung dieses Hochzeitsmahl sehen darf und dass er die Braut sieht und sie ist bereit und sie ist schön und sie ist genauso, wie sie sein soll. Und wenn Gott uns auffordert, Buße zu tun und umzukehren, dann ist es nie so, dass du dich umdrehst und da ist eigentlich gar nichts, da ist kein Weg, den du gehen kannst, sondern wenn er sagt, tu Buße, kehre um, dann drehst du dich um und da ist immer ein Weg, den er bereitet hat, auf dem du gehen kannst. Und wenn es heute Morgen du bist, das passt vielleicht auch ein bisschen zum Anfang des Gottesdienstes, muss sagen, wir sehnen uns neu nach dieser Frische, neu nach wirklichem Einssein mit Jesus, neu nach dem, was er sich wirklich gedacht hat. Dann sei dir sicher, wo du umkehrst, wo du Buße tust, wo du sagst, Jesus, ich will dich, ich will erste Liebe mit dir. Wenn du dich umdrehst, da ist ein Weg, den du gehen kannst, der ist gangbar gemacht für dich. Gott liebt dich und er schreibt diese fantastische Liebesgeschichte. Du darfst Teil davon sein, du bist mittendrin im Fortschreiben dieser Geschichte. Und ich wünsche uns, dass wir lernen, als diese Braut zu leben und dass wir lernen, den, der heute rechts und links von uns sitzt, dazu zu ermutigen, diese Braut zu sein, die Mikwa macht und die sich freut auf ihren Bräutigam und die die erste Liebe einfach am Brennen hält. Jesus, danke, dass du voller Liebe bist, tatsächlich die Liebe in Person bist. Danke dafür, dass es nicht irgendeine Gefühlsduselei ist, sondern dass es ein Geheimnis in deinem Herzen ist, eine brennende Leidenschaft, die dich dazu gebracht hat, alles auszugießen, um diese Braut zu gewinnen, die deiner würdig ist, die zu dir passt, die in Ewigkeit mit dir eins sein und herrschen wird. Und danke, Vater, dass wir Teil dieser Braut sind, die du aus der Rippe deines Sohnes geschnitten hast. Herr, ich bete für jeden von uns, dass du in uns das wächst, was du erste Liebe nennst. Ob zum ersten Mal oder wieder neu, dass du es immer mehr nährst und wir einfach so viel von deiner Liebe verstehen, dass wir es nicht in uns halten können. Amen.
Wir wollen gern darauf antworten. Wir wollen noch ein Lied zusammen singen und lasst euch einfach von dem, was wir gerade gehört haben, lasst euch davon bewegen und ja, steht gern auf, bleibt sitzen, wie ihr das am liebsten macht.